Was war so wirklich so der innere Prozess oder der Auslöser?
Also da war mein innerer Prozess auf jeden Fall, dass ich wusste, dass ich so nicht glücklich werden würde. In diesem typischen, ich will auch nicht Hamsterrad immer sagen, sondern einfach in diesen typischen Strukturen, die es halt so in Deutschland gibt. Und ich wusste, egal was ich jetzt da vor Ort für Jobmöglichkeiten habe, auch in denen werde ich nicht glücklich sein. Und mir war das immer wichtig, schon früher als Kind, egal ob ich auch in der Pubertät und dann auch in den 20ern im Studium. Für mich war immer das Allerwichtigste und ich habe mir selber mal geschworen, ich will ein Leben leben, wo ich morgens aufstehe und sage, boah, ich habe halt Bock auf diesen Tag. Und nicht halt dann mich aufs Wochenende freue oder nur auf den nächsten Urlaub freue. Und das war für mich immer ganz wichtig. Da habe ich dann lieber weniger und lebe minimalistischer, als wenn ich quasi mir das alles vielleicht leisten kann, aber dafür tagtäglich einer Arbeit nachgehen muss, in Anführungsstrichen, die ich nicht aus freiem Herzen mache.
Hi und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge hier im Podcast. Und ich habe heute hier eine Frau zu Gast, die ein Leben führt, von dem viele träumen und gleichzeitig eins, was wahrscheinlich nur die wenigsten von uns aushalten würden. Seit 6 Jahren ist sie mit ihrer Familie im Camper unterwegs, ohne festen Wohnsitz, 2 Kinder, 2 Hunde, 2 Erwachsene, also kein klassisches Zuhause. Ein Leben zwischen Freiheit, Enge, Vertrauen und wahrscheinlich auch vielen Momenten, die man auf Instagram eher nicht so sieht. Mich interessiert in diesem Gespräch nicht nur das romantisierte Bild von Freiheit, sondern auch der Preis, den dieses Leben kostet. Euch wissen, auch wir haben uns für ein eher unkonventionelles Leben entschieden. Wir sind nach Portugal ausgewandert und haben 3 Jahre im Tiny House gelebt. Und ich weiß, wie viel Schönheit solch ein Abenteuer mit sich bringen kann, aber eben auch, welche Reibung daran liegen kann. Was passiert also, wenn man alles hinter sich lässt? Und hier kommt jetzt eine kurze Vorstellung von Jasmin.
Hallo, ja, schön, dass ich da sein. Ach so,
Es
Entschuldigung.
macht nichts, Jasmin. Ich wollte dich noch kurz vorstellen. Also, wer du
Gerne.
bist, was du
Ich glaube,
sonst noch
das war
so
mein
machst.
Einsatz. War nicht. Okay, es
Das
tut mir leid.
macht nichts. Aber gut, dass du schon mal da bist, Jasmin. Genau, es geht noch weiter sozusagen. Ich wollte dich noch weiter vorstellen mit
Sorry.
deiner Arbeit, was du sonst noch machst. Ich sag mal, neben
Gerne.
dem Camperleben, weil das ja nicht alles von dir ausmacht, sondern Jasmin ist nämlich auch Autorin. Sie ist spirituelle Mentorin und reist, wie gesagt, seit 6 Jahren. Hallo durch Europa. Ursprünglich kommt sie aus der Umweltwissenschaft, hat aber auf ihrem Weg immer mehr zu ihrem inneren Weg gefunden und über Yoga, über Heilungsarbeit, über eine tiefe Verbindung zur Spiritualität, die sie schon seit ihrer Kindheit begleitet. Heute inspiriert sie Menschen dazu, mutiger zu leben, ihrer Intuition zu folgen und sich selbst wieder näher zu kommen. Sie hat ein Buch geschrieben über ihre Erfahrung, ihre Geschichte, ihr Abenteuerleben und es heißt Trust and Breathe und darin teilt sie ihre Reise nicht nur im Außen, sondern vor allem auch im Innen und ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt mit dir, liebe Jasmin.
Ja, hallo. Ja, ich freue mich riesig, dass es geklappt hat und ich hier sein darf heute.
Ja, schön. Wo treffen wir dich?
Ich sitze gerade im Camper. Tatsächlich, seit gestern sind wir wieder unterwegs. Also mein Buch kam ja am 11. März raus. Wir waren tatsächlich fast 3 Monate in Deutschland und sind seit gestern wieder unterwegs Richtung Albanien aktuell. Also wir sind aber noch aktuell in Deutschland. Also wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, irgendwo hinter Magdeburg tatsächlich und wollen morgen nach Tschechien rüber. Und dann geht's runter die Balkanroute. Ja, die ist geplant dieses Mal
Ja,
für uns.
spannend. Bevor ich jetzt gleich auf die Route zu sprechen komme, für diejenigen, die YouTube jetzt schauen, die können nämlich auch mit Bild gucken und sehen jetzt, dass du hier im Camper sitzt. Kannst du einmal deine Kamera,
Ja.
kann man den Bildschirm drehen? Können wir
Ich
einmal
hab,
kurz ein bisschen
warte
wischen?
mal. Ja, also da ist Küche,
Aha. Und du bist
das
jetzt quasi
ist
in eurem
Stockbett, der
Wohnzimmer, oder?
Kleine. Genau, und hinter mir, also da ist dann, also Jonas und ich schlafen im Alkoven. Unser Wohnmobil ist nicht groß. Also wir schlafen im Alkoven. Wir hatten so eine Sitzecke, so eine Bank noch auf der anderen Seite. Und da haben wir jetzt ein Stockbett seit 3 Jahren für die Kinder, für die beiden Jungs. Und ich sitze gerade in unserem Wohnzimmer. Ja. Und Esszimmer. Wohn- und
Sehr cool.
Esszimmer.
Okay, liebe Grüße
Ja.
nach Magdeburg auf jeden Fall, wo du gerade bist.
Ja, irgendwie in der Nähe hier, auf jeden Fall, ja.
Und ihr seid seit 6 Jahren unterwegs. Das heißt, habt ihr, ich gehe mal davon aus, ihr habt schon einige Routen ausprobiert in diesen 6 Jahren. Diese Albanien-Route, von der du gerade sprichst, habt ihr die schon gemacht oder ist das jetzt was Neues, was ihr ausprobiert?
Tatsächlich sind wir schon einmal bis Griechenland runtergefahren. Und haben aber die, also wollten damals, das war 22, die Balkanroute entspannt runterfahren und sind relativ spät los. Also erst so im Ende Mai. Und es war ein super trockener, warmer Sommer und es gab unglaublich viele Waldbrände. Und dann wurden wir so ein bisschen getrieben und kamen nirgendwo an. Also wir sind durch Bosnien gefahren, wollten ganz entspannt auch Montenegro und Albanien bereisen. Und das hat nicht so gut geklappt, eben aufgrund der verschiedenen Umweltkatastrophen. Also es gab, entweder gab es Regenmassen oder halt Feuer. Und dann sind wir relativ schnell nach Griechenland runtergefahren und waren dort schon im August. Und geplant war erst irgendwie Ende Oktober dort anzukommen. Und
Jetzt ein
deswegen machen
bisschen
wir
früher.
jetzt, genau, jetzt sind wir zufällig eigentlich nur zu früher los und dachten uns, okay, jetzt fahren wir nochmal die Balkantour und fahren nochmal runter. Einen richtigen Plan gibt es auch nicht. Also wir fahren jetzt erstmal nur
Einfach erstmal los.
quasi. Genau.
Gab es denn, also nimm uns mal so ein bisschen mit zurück. 6 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Was war der Auslöser? Was war der Moment, wo ihr wusstet, jetzt fahren wir los, jetzt geht's los? Hattet ihr da schon Kinder oder kamen die erst später dazu? Wie war dieser Moment, dieser Prozess? Oder war das gar nicht so geplant, 6 Jahre unterwegs zu sein? Es hat sich so ergeben.
Also, dass wir jetzt 6 Jahre tatsächlich unterwegs sind, hat sich ergeben. Das war nicht der Plan von Anfang an. Wir sind ja 2019 losgefahren. Aber ich selbst wollte das irgendwie schon immer. Also ich selber wollte, als Kind habe ich immer so vom Zirkus geträumt zum Beispiel. Ich bin Kunstturnerin früher gewesen. Ich habe sehr, sehr lange Kunstturn gemacht und habe dann immer davon geträumt, mal Artistin zu werden und dann in den Zirkus irgendwie zu gehen und dann mit dem rumzureisen. Also dieses Nomadenleben hat mich schon immer total fasziniert. Und dann, ja, bin ich halt ganz normal zur Schule gegangen, habe irgendwann natürlich aufgehört zu turnen und wie das so ist. Und dann im Studium habe ich ja dann Umweltwissenschaften studiert, um vielleicht dann Urlaub, sage ich schon, hier arbeiten und reisen zu kombinieren. Das war so ein bisschen der Hintergedanke, vielleicht in die Entwicklungshilfe zu gehen. Ja, und dann bin ich mit meinem jetzigen Mann, also mit Jonas, damals nach dem Bachelor das erste Mal Open End losgefahren mit dem Rucksack nach Asien. Und da habe ich das erste Mal den Begriff digitaler Nomade gehört, überhaupt. Das war 2013. Und da habe ich diese Idee noch, also das erste Mal so richtig gefühlt und dachte, okay, komm, das können wir irgendwann auch mal mit Kindern machen. Und da, ja, da ist es so quasi entstanden. Und dann aber kam auch wieder das Leben dazwischen. Dann sind wieder ein paar Jahre vergangen und dann, ja, 2019 waren wir kurz davor, uns richtig zu settlen in Deutschland. Also Jonas hatte einen sehr, sehr guten Job. Ich war noch in Elternzeit mit meinem zweiten Sohn. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir das jetzt so weiterlaufen lassen, dann kommen wir irgendwann nicht mehr los. Ne, wenn wir erstmal hier wirklich sesshaft werden. Und dann haben wir die Reißleine gezogen. Und ich habe dann gesagt, okay, lass uns ins Wohnmobil ziehen. Das hatten wir schon. Und dann sind wir sehr spontan tatsächlich. Also ich habe es im Januar gesagt und wir sind im April dann ins Wohnmobil gezogen schon. Das war dann sehr schnell. Es war aber eigentlich war rückblickend jetzt die ganze Zeit davor, die ganzen Jahre waren schon. Auch so im Kopf war das schon die ganze Zeit und gefühlt habe ich es dann irgendwann auch. Aber wirklich den Schritt sind wir dann 2019 gegangen,
Und
als
was war
es.
so der innere Prozess? Du hast jetzt so ein bisschen das Äußere beschrieben. Was war
Ja.
sozusagen, war es so ein Weg von, sag ich mal, einem konventionellen Leben, dass du gesagt hast, so da, wo wir jetzt sind, das fühlt sich irgendwie eng an oder das fühlt sich nicht nach einem Leben an, was ich erstrebenswert finde. Ich sage jetzt mal mit Gewohnheiten, mit vielleicht auch einer guten Infrastruktur in Deutschland. Hattest du das Gefühl, es war auch so ein bisschen weg von etwas? Hat euch was gefehlt? Was war so wirklich so der innere Prozess oder der Auslöser?
Also da war mein innerer Prozess auf jeden Fall, dass ich wusste, dass ich so nicht glücklich werden würde in diesem typischen, ich will auch nicht Hamsterrad immer sagen, sondern einfach in diesem typischen
Strukturen?
Strukturen, die es halt so in Deutschland gibt. Und ich wusste, egal was ich jetzt da vor Ort für Jobmöglichkeiten habe, auch in denen werde ich nicht glücklich sein. Und mir war das immer wichtig, schon früher als Kind, egal ob ich auch in der Pubertät und dann auch in den 20ern im Studium. Für mich war immer das Allerwichtigste und ich habe mir selber mal geschworen, ich will ein Leben leben, wo ich morgens aufstehe und sage, boah, ich habe halt Bock auf diesen Tag und nicht halt dann mich aufs Wochenende freue oder nur auf den nächsten Urlaub freue. Und das war für mich immer ganz wichtig. Da habe ich dann lieber weniger und lebe minimalistischer, als wenn ich quasi, ja, mir das alles vielleicht leisten kann, aber dafür tagtäglich einer Arbeit nachgehen muss, in Anführungsstrichen, die ich nicht aus freiem Herzen mache, weißt du? Also mir war ganz wichtig, dass ich etwas tue, was ich liebe. Und ich wusste das, also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass wenn wir jetzt losfahren, dass ich dann irgendwann diesen Weg zurück zu mir finde, auch zu meiner Spiritualität. die dann auch nach außen trage. Aber irgendwas in mir wusste es trotzdem schon. Ich kann das immer ganz schwer erklären. Also ich wusste, ich muss diesen Schritt jetzt gehen, dann finde ich das, was ich eigentlich suche. Und wenn ich das jetzt aber nicht mache und wir das jetzt nicht riskieren, dann werde ich das vielleicht nicht finden. Und ich hatte für mich immer dieses Gefühl von, ich würde vielleicht irgendwann entweder ja krank werden, unglücklich werden. Also ich wusste, es ist einfach nicht. Das ist nicht meins. Und ja, natürlich haben das im Außen kaum irgendwelche Menschen verstanden. Also niemand eigentlich, niemand. Und bei Jonas ist es so, der hat mitgezogen. Aber ich weiß, er wäre vielleicht in so einem Job, er hätte das eher annehmen können. Mhm. Bei ihm war das gar nicht so der innere Prozess. Er ist jetzt auch froh drüber. Er ist auch dankbar dafür, dass er quasi mitgegangen ist sozusagen. Mhm. Aber bei ihm, ich glaube, er hätte das eher annehmen können, auf jeden Fall.
Ja. Also was du beschreibst, klingt jetzt, dass du ein sehr hohes Bedürfnis nach Freiheit hast, was wir alle irgendwo haben, ne? So als Grundbedürfnis Freiheit, Autonomie, aber auch Sicherheit. Und die sind ja unterschiedlich ausgeprägt, auch in jedem Menschen von uns. Und ich glaube, dass jedes Leben, egal für welches wir uns entscheiden, ja auch immer einen Preis kostet. Ja, also vielleicht den Preis nämlich von Sicherheit. Und was würdest du sagen, welchen oder was musstet ihr aufgeben konkret, um dieses Leben zu leben?
Also gerade zu Beginn ist mir, also wir sind ja losgefahren und dann war erstmal so Urlaubsmodus an. Das war erstmal easy. Und je länger wir dann unterwegs waren, desto mehr haben wir gemerkt, okay, stopp, ist jetzt unser Leben. Also wir fahren gar nicht mehr zurück irgendwann in eine schöne Wohnung, wo es warm ist, sondern das ist jetzt tatsächlich unser Leben. Und da habe ich immer mehr realisiert, dass wir auch diese Sicherheit aufgegeben haben, nicht im Sinne von dem festen Job oder so, sondern einfach auch, was unsere Kinder betrifft, was unser Leben betrifft, also halt die Kita zum Beispiel. Ja, mein Großer ging in die Kita vorher. Dann hat man da Entwicklungsgespräche. Das ist jetzt so ein Beispiel. Da wird dir dann gesagt, der entwickelt sich gut, dies, das. Das war halt dann nicht mehr, ne? Da war dann im Außen keiner mehr, der uns gesagt hat, dass es, ich jetzt, also alles machen, wir machen alles richtig mit denen, sozusagen. Also ich musste viel mehr mir selbst immer, also dieser Prozess fing so an, dass ich verstanden habe, okay, ich muss mir immer mehr vertrauen. Meinem Weg, was ich fühle, was ich glaube, was für uns und vor allen Dingen für meine Kinder das Richtige ist. Ohne, dass einer im Außen sagt, ja, ihr seid auf einem guten Weg. Weil wir kennen das ja so aus unserer Gesellschaft, dass wir dann, genau, im Kindergarten oder in der Schule, dann hast du die Lehrer, da gibt's immer wen, der dir oder den Eltern dann sagt, oh, ihr Kind entwickelt sich toll oder ihr macht das richtig. Und da war niemand mehr. Im Gegenteil, es hat jeder gesagt, außer Familie, also meine Eltern auch oder auch Bekannte, so, was wir machen, ist absolut bescheuert. Was ihr habt, also, ne? Das könnt ihr nicht machen. Und dann halt dieses eigene Selbstvertrauen zu haben, doch, das ist das Richtige für uns. Das war gerade die ersten anderthalb, zwei Jahre ein krasser Prozess und war nicht immer einfach und hat mich oft zweifeln lassen. Ich habe auch sehr oft gedacht, okay, was mache ich hier eigentlich? Ist das wirklich das Richtige? Also es gab sehr viele Tiefs, wo ich selber dachte, okay, wo ich dann an mir gezweifelt habe natürlich oder an der Entscheidung gezweifelt habe. Und das war ein Prozess. Aber je länger wir da durchgegangen sind, desto besser wurde das. Und mittlerweile bin ich da sehr gefestigt und weiß halt, dass es das Richtige war. Aber das war die ersten zwei Jahre, diese Leitplanke, die fehlte halt, ne, plötzlich, die man so hat.
Und woher, das finde ich total spannend am Punkt, als ich unterbreche, aber so, wo du sagst, ja, also ich kann mir das gut vorstellen, diese Kritik von außen, wo du dich dann auch selber hinterfragt hast, mache ich überhaupt das Richtige? Und ich bekomme teilweise kein Feedback mehr über die Entwicklung meines Kindes zum Beispiel und es wird eher kritisch betrachtet, den Weg, den wir gewählt haben. Woher weißt du, na, du sagst es jetzt bin ich da sehr gefestigt, woher weißt du, das ist die richtige Entscheidung für dich, für eure Familie? Oder was für Momente, in welchen Momenten spürst du das, ja, das ist der richtige Weg?
Also, dass ich damals war es so, dass ich vorher ja, also meine eigene innere spirituelle Entwicklung und meine eigene Heilungsreise fing ja schon so mit 18, 19 an, wo ich mich angefangen habe, mehr mit Spiritualität zu beschäftigen und mit meiner eigenen Heilung sozusagen und habe da schon das Glück gehabt, auch einen sehr, sehr guten Mentor zu haben, also damals, der mir sehr viel gezeigt hat, auch wie ich den Kontakt zu mir selber aufbaue, wie ich meine innere Stimme quasi fragen kann, hey, bin ich auf meinem richtigen Weg, wie ich mich mit mir selbst connecte. Und das konnte ich in Anführungsstrichen zum Glück schon. Und dann darauf habe ich mich, ich habe dem einfach vertraut, meiner inneren Stimme, weil ich bin ganz oft dann in mich gegangen, habe gesagt, okay, ist es noch das Richtige? Und es war immer ein klares Ja. Und ich so, okay, alles klar, dann machen wir weiter. Dann sind wir wohl auf dem richtigen Weg. Und das hat mich damals gehalten und getragen und da durch die schwierigen Phasen quasi so durchgebracht. Und heute, oder halt dann, gar nicht nur heute, sondern so nach 1,5 Jahren fing es dann an, dann haben wir andere Reisefamilien immer öfter getroffen. Und dann haben wir die ersten Freilerner getroffen. Wir haben die ersten Reisefamilien getroffen, die auch schon länger unterwegs sind. Oder auch Aussteiger, die woanders dann schon wieder gelebt haben. Und da ist es dann, glaube ich, so, wenn man erstmal aus seinem alten Konstrukt so rausgeht, ist man erstmal sehr einsam. Das war auch noch vielleicht etwas, was danach dazu kam. Es fühlte sich auf einmal sehr, sehr einsam an, weil man hat halt sein System so verlassen und war plötzlich alleine und keiner hat gesagt, das ist gut, so was ihr macht. Aber dadurch entstand ja dieser Raum, dass wir Leute angezogen haben, die auch so denken wie wir. Und die kamen dann nach und nach immer mehr in unser Leben. Und dann habe ich gedacht, okay, stopp, es gibt noch mehr von mir sozusagen, die auch halt so denken oder fühlen. Und dann fing man an, halt wieder noch mehr daran zu glauben, dass man auf dem richtigen Weg ist. Also auf einmal kam ja dann, nachdem ich an mich selbst geglaubt habe, im Inneren, auch dann die Bestätigung von außen, von ganz anderen Menschen zwar, aber die kam dann so nach 1,5, 2 Jahren auch. Aber man musste erst einmal, also ich persönlich kann da nur von mir sprechen, wir mussten erst einmal durch diese Einsamkeit so ein bisschen durch diese Zweifel und halt diese Tiefphase so durchhalten. Genau. Und dann wurde es besser.
Ja, das ist spannend. Ich kann sehr, ich finde mich sehr wieder in dem, was du sagst, vor allem in dem Teil, ja, wir mussten erstmal durch die Einsamkeit und die Zweifel durch. Auch ich habe das erlebt, als wir ausgewandert sind und es war ganz spannend. Wir haben auch einen Podcast über unsere Auswanderung gemacht und dann kam häufig das Feedback so, naja, wenn ihr so viel zweifelt, dann kann es ja wohl nicht das Richtige sein. Ja, also dieses Feedback haben wir oft bekommen. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe da auch viel drüber reflektiert. Mich interessiert gleich auch deine Sichtweise, weil ich so das Gefühl habe, viele Menschen geben zu früh auf. Also wenn es unbequem wird, was es ja wird, wenn du deine Komfortzone verlässt, wenn du deine Couch verlässt, wenn du dein gewohntes Umfeld verlässt, die gewohnten Strukturen verlässt, dann wird es unbequem werden. Und viele haben diesen Traum vom Auswandern oder vom Camperleben und geben dann doch schnell auf und sagen, alle, ist doch alles viel zu unbequem. Und jetzt bin ich hier alleine und ich kriege Kritik von meiner Familie. Da muss man ja auch unheimlich stark sein, um dann weiter sozusagen dran zu bleiben, zu sagen, nee, das gehört jetzt auch dazu. Was war so in dir, was hat dich da so, sag ich mal, stark bleiben lassen? Würdest du sagen, es ist die spirituelle Verbindung, auch natürlich mit deinem Partner im Austausch? Du hast ja auch gesagt, ja, wir natürlich werden immer wieder Zweifel, ist es das Richtige? Und wie seid ihr damit umgegangen, also mit diesen unbequemen Phasen, ja, wo man... Also was hat euch durchhalten lassen eigentlich? Vielleicht diese Frage.
Hey, du wundervolle Seele. Vielleicht wünschst du dir schon länger, überall und ganz flexibel mit mir zu praktizieren. Mit Yoga, Meditation, Ritualen und kleinen Momenten der Achtsamkeit für deinen Alltag. Genau dafür habe ich die Wanda Badwal Yoga App kreiert. Dein Zuhause für gelebte Spiritualität. Gemeinsam mit meinem wundervollen Teacher-Team findest du dort Yoga, Meditation, Achtsamkeit, Rituale und inspirierende Journeys. Alles an einem Ort, liebevoll gestaltet für deinen Alltag. Und im Community-Bereich sind wir wirklich verbunden. Ich teile dort Impulse zu unserem jeweiligen Monatsthema, lese eure Beiträge, antworte auf Fragen, ein Raum für echte Nähe und Austausch unter like-minded people. Hol dir jetzt die Wanda Badwal Yoga App und werde Teil dieser besonderen Community. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr, dich dort ganz bald auf der Matte zu sehen.
Ja, das ist spannend. Also ich glaube, dass es normal ist zu zweifeln. Gerade wie du sagst, wenn man die Komfortzone verlässt, wird es unbequem. Aber da ist ja auch erst, glaube ich, die Möglichkeit für das persönliche Wachstum gegeben. Und wir sind ja auch alle sehr konditioniert. Und wenn man dann eben nicht mehr nur im Außen seine Bestätigung sucht von anderen Menschen, sondern halt einmal anfängt, seinen eigenen individuellen Weg zu gehen, der ist einfach in unserer Gesellschaft aktuell noch krass einsam und unbequem, weil wir ja von viel mehr Menschen das Gefühl, oder wir kriegen ja viel mehr dieses Feedback, hey, das kann nicht richtig sein, das macht ja gar keiner, so, als zu sagen, hey, cool, dass ihr euch traut. Also, hey, cool, dass ihr euch traut, hört man ja kaum. Okay. Nur von sehr, sehr wenigen. Und uns hat einfach in diesen Phasen, wo ich also ich habe, glaube ich, teilweise mehr gezweifelt als Jonas tatsächlich, weil ich aber auch anfälliger bin für die Energien von außen. So, ich nehme das nochmal viel mehr in mir auf. Mich hat durchhalten lassen, dass ich einfach daran glauben wollte, dass meine innere Stimme, das, was ich fühle, nicht falsch sein kann, wenn ich das fühle für mich. Und ich wusste aber auch, dass es unbequem werden wird. Das war mir eigentlich von vornherein klar. Also so naiv bin ich da gar nicht rangegangen. Und auch in der Beziehung mit Jonas war es ja auch teilweise sehr, sehr schwierig, weil wenn du auf einmal mit deinem Partner jeden Tag 24/7 auf so engem Raum bist, kommen Themen hoch, also die du in der Beziehung ja eh schon hattest, aber die zeigen sich. Und vielleicht hat mir da schon so ein bisschen meine Weitsicht geholfen, dass ich halt wusste, okay, das, was sich jetzt zeigt, war immer schon da, ich konnte es nur nicht erkennen, weil es war ja schon da, sonst hätten wir dieses Thema jetzt nicht, also jetzt mit Jonas oder andere Sachen. Und dann habe ich versucht, es positiv zu besetzen und mir gesagt, okay, es ist doch eigentlich ein Geschenk, dass sich jetzt diese Themen zeigen und ich sie jetzt auflösen darf und nicht jetzt daran, also Zweifel, weil sie waren ja sicherlich schon immer da, sie waren nur einfach noch nicht sichtbar. Und dieser Schritt raus aus meiner Komfortzone, aus unserer Komfortzone als Familie hat uns ja erst ermöglicht, vielleicht Themen aus einer anderen Perspektive sozusagen zu sehen, die ich vorher nicht gesehen habe, die aber auch da gewesen wären, wenn ich im System geblieben bin. Nur vielleicht dann wären sie erst in 10 Jahren rausgekommen oder weiß ich nicht, vielleicht auch nie.
Ja.
Das ist so, ja.
Und das finde ich eine total wichtige Botschaft, dass auch Zweifel nicht unbedingt ein Anzeichen für den falschen Weg sind.
Nee, genau. Also glaube ich gar nicht. Im Gegenteil. Nur die eigenen Zweifel sind es auf jeden Fall nicht. Vielleicht, wenn von außen immer noch mehr Stolpersteine kommen. Ne? Da muss man auf jeden Fall differenzieren. Wann merke ich, dass ich auf meinem falschen Weg bin? Aber das sind ja nicht meine eigenen Zweifel. Meist glaube ich nicht. Also wenn vielleicht nochmal da drunter zu schauen. Das ist so wie mit der Angst. Eine Angst ist ja auch nicht, wenn ich Ängste habe, sind es ja auch nicht unbedingt Ängste, die mich davon abhalten sollen, sondern die mich nur warnen wollen, weil mein konditionierter Verstand halt gelernt hat, das ist gefährlich, da darfst du nicht lang gehen. Aber das heißt ja nicht, dass die Angst unbedingt recht hat. So, das ist ja vielleicht mit dem Zweifel das Gleiche. Der innere Zweifler möchte ja nur nochmal abchecken, hey, ist das wirklich richtig? Und das ist ja eher der Verstand. Und wenn man auf Herzensebene dann versucht zu reagieren, dann merkt man, hey, warte, unter dem Zweifel, unter meiner Angst, da fühle ich ein klares Ja. Genau.
Ja, spannend. Du hast vorhin erzählt, ihr habt dann, also was dich auch so ein bisschen bestätigt hat auf deinem Weg, war auch dann die Verbindung mit anderen Menschen, die einen ähnlichen Lebensweg gewählt haben. Du hast berichtet von den ersten Freilernern, Familien. Kannst du darauf ein bisschen eingehen, weil ich bin mir sicher, viele, die jetzt zuhören, haben sich bereits auch schon diese Frage gestellt. Ihr seid mit 2 Kindern unterwegs. Wenn man nachrechnet, okay, dein erster Sohn war schon da, dann ist wahrscheinlich dein erstes Kind schon schulpflichtig. Wahrscheinlich seid ihr nicht mehr in Deutschland gemeldet. Du kannst ja gleich mal was dazu sagen. Was ist eure Sicht zur Schulbildung? Wie habt ihr das für euch gelöst? Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
Ja, wir sind ja los. Da war noch nicht klar, wie lange wir reisen. Ne? Das hatte ich ja schon gesagt. Also die waren 1 und 3, als wir losgefahren sind. Mhm. Und wir haben gesagt, wir machen das jetzt erst und wir gucken. Zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht mal, ob wir es finanziell überhaupt geschaffen. Das war auch noch immer, stand total in den Sternen. Und dann sind wir halt erst mal gereist, dann kamen die Zweifel und so weiter. Und als es dann so zum Thema Schule kam, also wo wir dann wussten, okay, da wird jetzt eigentlich eingeschult im Sommer, haben wir dann uns natürlich die Frage gestellt, okay, gehen wir jetzt wieder zurück? Bleiben wir jetzt in Deutschland? Melden wir uns wieder? Nee, da waren wir noch angemeldet. Wir mussten uns ja gar nicht abmelden. Das war noch gar nicht Thema, weil wir eben kein schulpflichtiges Kind hatten. Und die ersten Jahre hat Jonas auch remote fest angestellt noch gearbeitet. Also das passte alles. Und dann haben wir zum Glück vorher schon Familien kennengelernt, die eben frei lernen oder die halt andere Wege zum Lernen gefunden haben, auch Online-Unterricht schon gemacht haben und gemerkt, okay, es geht. Ich habe halt Kinder kennengelernt, die echt schon einiges drauf hatten, so mit 8 oder mit 9, wo man denkt, wow, die gehen gar nicht in die Schule. Und das hat mir den Mut auch gegeben zu sagen, okay, wir versuchen das. Also wir haben am Anfang einfach nur gesagt, wir versuchen das einfach mal und wir schauen, wie es wird. Uns war immer wichtig allerdings, vielleicht ist es nochmal was anders als bei einigen Freilernern. Also es gibt ganz viele verschiedene, die haben alle eine andere Vorstellung. Es gibt wirklich alles Mögliche. Und wir sind schon auch, oder wir haben schon die Voraussetzung für uns immer gestellt, dass wir sagen, okay, wir wollen schon, dass falls irgendwas schief geht, wenn wir sagen, wir müssen wieder zurück nach Deutschland, kann ja immer passieren, Krankheit, finanzielle Situation, egal was, dass mein Kind dann oder unsere Kinder in die Schule gehen müssen, aber dann meinetwegen in die dritte Klasse, vierte Klasse, zweite Klasse, völlig egal, wenn sie dann da in der zweiten, dritten, vierten Klasse sitzen, dass sie zumindest den Stoff dann auch können, den die anderen Kinder können. Also das war für mich keine Option, dass mein Sohn mit 9 Jahren noch nicht lesen kann, obwohl es natürlich auch die Theorie gibt, dass Kinder auch mit 11 Jahren lesen können. Aber ich wusste, okay, wenn er 9 ist und er würde in die vierte Klasse gehen, der sitzt dann in Deutschland in der vierten Klasse und kann nicht lesen, dann finde ich das persönlich schlimm, weil mein Sohn ja dann einfach komplett wahrscheinlich, aus seiner Perspektive, wie schlimm muss das sein? Das war uns immer wichtig, dass wir das auf jeden Fall im Auge behalten. Trotzdem halten wir uns nicht strikt an den deutschen Lehrplan, aber wir haben schon geguckt, dass wir uns da so ein bisschen orientieren. Und das haben wir erstmal die ersten 2, 3 Jahre alleine gemacht, bis zur dritten Klasse. Also der geht jetzt tatsächlich in die vierte offiziell, der Ältere. Und jetzt seit letztem Herbst geht er auf eine Online-Schule, aber nicht auf eine freie Online-Schule. Das klappt super. 2, 3, 4 Mal die Woche, 2 Tage lang, 2 Tage kurz. Und nebenbei immer noch so ein bisschen gucken wir, was wir nochmal in Mathe machen oder mal ein bisschen Deutsch, wo er Schwierigkeiten hat. Und das begleiten wir schon auch noch. Also das bringt ihm super viel Spaß, aber es ist auch ohne Noten, ohne Druck, ohne irgendwie, genau, das halt nicht. Ja, und das macht er erst seit letztem Jahr, weil wir gemerkt haben, dass da dann schon auch Input von außen fehlt. Also das ist dann, jetzt ist es halt so, er kriegt jetzt von jemand anderen mal was erklärt oder er muss auch Dinge präsentieren, ne, nachfragen, wenn er was nicht versteht. Das ist natürlich was anderes, als wenn nur ich als Mutter oder der Vater daneben sitzen und ihm das beibringen. Ja. Und das ist jetzt schon etwas, was jetzt aber auch erst so letztes Jahr sich rauskristallisiert hat, wo wir gedacht haben, okay, da ist eine Veränderung jetzt dran und da sind wir happy mit. Und er auch. Das ist, und bei meinem Kleinen ist es so, der ist jetzt offiziell Zweite, der ist ganz anders, ganz anders. Und würde jetzt nicht einfach sagen, ja, ich möchte jetzt auch ganz viel lernen. Also bei meinem Großen hatte ich gar keine Schwierigkeiten, er hat alles gelernt, immer freiwillig und war sehr, sehr strebsam in allem, aber von sich aus, also schon intrinsisch. Und bei meinem Kleinen ist es alles ein bisschen anders. Aber auch spannend zu sehen, so wie 2 Kinder so unterschiedlich sind. Und er beginnt jetzt nächsten Monat auch mit der Online-Schule. Genau.
Ja, spannend. Ich finde das sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, es bewegt viele, viele Menschen, nicht nur die unterwegs sind, viele Eltern natürlich, vor allem da unser deutsches Schulsystem ja auch, sage ich mal, in Frage steht, vor allem auch in Bezug auf die Entwicklung von AI, wo ja, auch hinterfragt wird natürlich, wird das Lernen in Zukunft so stattfinden, wie wir es kennen seit den letzten 100 Jahren? Und wir leben ja zum Beispiel hier in Portugal und es gibt hier keine Schulpflicht, was einer der Gründe ist, warum eben viele Familien auch, ne, wie ähnlich wie ihr, hier im Campervan unterwegs sind, sehr minimalistisch leben und eben ihre Kinder homeschoolen und ja, sich teilweise dann eben auch an bestimmten Richtlinien orientieren, wie zum Beispiel Cambridge Certificate oder eben auch das portugiesische Schulsystem, wo du dann eben jedes halbe Jahr dann einen Test machen musst. Und auch wir sind in diesem Prozess, ja, unser Sohn ist jetzt 4,5, also wir haben noch ein bisschen Zeit, aber es geht jetzt schon so Richtung Vorschule und deswegen beschäftigen wir uns auch sehr, sehr viel mit dem Thema und finden es immer wieder spannend, auch mich mit Menschen auseinanderzusetzen und einfach zu hören, was gibt es da für unterschiedliche Perspektiven, Möglichkeiten, Erfahrungen, ja, von verschiedenen Familien und ja, ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Ich habe auch schon viele Kinder hier kennengelernt, die unheimlich switched on sind, nicht zur Schule gehen und trotzdem ganz viel wissen und lernen und können. Und aber auch, muss man sagen, weil es sehr engagierte Eltern gibt, die nicht keinen 9-to-5-Job haben und die sich sehr stark hingeben dieser Rolle als Eltern und auch, weil Homeschooling ist ja, sag ich mal, irgendwo auch unbequem, weil du bist ja dann derjenige, der da mit den Kindern sitzt und den Stoff paukt und das ist ja auch eine Entscheidung, diese Zeit ja zu investieren und mit den Kindern zu lernen und statt, ich sag mal, statt zu sagen, okay, die gehen jetzt in eine Institution, ich gehe arbeiten, ne, so, und das ist ja auch sehr, sehr viel Zeit, die ihr dann miteinander verbringt. Ja, du, ihr habt euch auch für ein solches Leben entschieden, wo ihr ganz, ganz viel Zeit zusammen verbringt. Was, erzähl doch mal, was ist sozusagen, was liebst du an diesem Leben? Was findest du wunderschön an dieser Nähe ja auch? Aber dann eben auch, was sind vielleicht auch Downsides, weil es ja einfach sehr eng ist, auch im Camper. Ja, wie viel Quadratmeter habt ihr?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Also es ist kein großer Camper, der ist nur 6,30 Meter ja. lang. Mhm. Ist aber so ein kleines Raumwunder. Also ich glaube so knapp 7. Wenn es jetzt vielleicht so 8, ich weiß es aber gar nicht so richtig. Genau, könnte Jonas jetzt, glaube ich, eher beantworten. Also ich vermute so 8. Ja, die Zeit, die ist schon sehr intensiv. Also ich habe es sehr genossen mit den Kindern, als sie kleiner waren, auf jeden Fall. Da, Jonas hat ja anfangs remote fest angestellt, halbtags gearbeitet. Also wir haben das bewusst so gewählt. Das war auch ein bisschen Glück, aber irgendwie vielleicht auch nicht, weil es sich dann doch gefügt hat, dass es so kam. Und da war es einfach so, dass ja ich es genossen habe, tatsächlich total, und auch dankbar dafür war, dass es so war, weil ich mir immer gesagt habe, okay, wenn ich, also ich, war meine Einstellung als Mutter, ich wollte schon gerne diese ersten Jahre intensiv begleiten. Das habe ich mir, war für mich super wichtig. Jetzt sind wir an dem Punkt, genau, das ist ja das Spannende, auch eben mit der Online-Schule, jetzt mit 8 und 10 sind beide jetzt. Jetzt gehen sie ja zweimal die Woche in, also lange Tage in die Online-Schule, weil lange Tage sind nicht lange Tage. Also das klingt jetzt vielleicht, also das ist dann irgendwie von 9:30 bis 1. Das ist jetzt nicht lang, aber das sind sozusagen ne, die paar Stunden. Und da bin ich jetzt auch genauso dankbar für. Sie kriegen jetzt Input von außen und ich habe jetzt auch mehr Zeit mal für mich, weil ich jetzt ja seit 2 Jahren auch wieder mehr schaue, was möchte ich? Also das entwickelt sich ganz automatisch so. Ich war am Anfang total, vielleicht sogar ein bisschen die Glucke. Ich habe es aber auch gerne gemacht und genossen. Und so langsam, genau, fängt das an, dass ich es auch genieße, dass sie jetzt da ne, die Online-Schule haben und ich jetzt auch Zeit für mich habe oder auch für meine eigene Arbeit mehr und so weiter. Und trotzdem ist es immer noch so, dass wir das sehr genießen. Wir genießen es, dass wir immer die Mahlzeiten zusammen teilen können. Also wir frühstücken zusammen, wir essen zusammen Mittag, wir essen zusammen Abendbrot. Trotzdem sind sie jetzt ja auch älter und dadurch, dass sie vielleicht auch so frei aufgewachsen sind, auch ein Stück weit selbstständiger, habe ich das Gefühl. Also sie sind schon sehr, ne, sie gehen dann raus und rennen los und je nachdem, wo wir sind. Also jetzt gerade hier vielleicht nicht in der Stadt, aber wenn wir jetzt an anderen Orten sind oder wir sind ja auch nicht immer nur unterwegs. Also wir waren ja auch 2 Winter sehr lange in Portugal zum Beispiel. Da standen wir dann an einem Platz lange mit anderen 3, 4 Familien. Da haben sie dann Freundschaften geschlossen. Da waren sie den ganzen Tag nicht zu sehen. Das genießen die Kinder genauso wie wir. Und wir haben dann natürlich diese freie Zeit genossen, aber sie konnten sich halt komplett ausleben. Also den ganzen Tag draußen spielen. Und wir haben, es ist ein Beispiel vielleicht, gestern erst eine Familie getroffen. Wir sind ja gerade Osterferien in Deutschland. Ich stand neben uns und der Sohn kam raus und dann dachte ich, ach cool, guck mal, das ist ein Kind, geht doch mal hin. Und die gehen halt sofort hin, für die ist es selbstverständlich, ein Spiel zu haben, weil die das ja gar nicht anders kennen. Aber ich glaube, er war auch so 8 oder 9 und der war gar nicht mehr in diesem Spielen drin. Also der war schon deutlich weiter, hat sein Handy rausgeholt und meine Kinder haben kein Handy, die wissen gar nicht, ne? Also die kennen natürlich das Handy von unserer Arbeit, klar, durch Instagram und so wissen die, dass wir mit Handys arbeiten, aber sie selber haben kein Handy. Und damit kommen die gar nicht zurecht. Mama, nee, lass mal und so, wir gehen Fußball spielen. Haben sie ihn auch gefragt, wollen wir Fußball spielen gehen? Nee, ich spiele doch keinen Fußball und lass mal hier, guck mal. Und dann wollte er ihnen immer das neue Computerspiel zeigen auf seinem Handy. Und das ist schon ganz spannend, was ich in Deutschland oft beobachte. Und da bin ich dann wiederum froh, dass sie einfach dieses freie Leben haben, aber auch so viel Zeit mit uns vielleicht noch verbringen. Und man merkt es, also es ist jetzt ja nicht so, eben wo sie älter werden, jetzt gerade mein 10-Jähriger auch, also der fordert natürlich jetzt schon auch seine freie Zeit oder trifft sich auch manchmal mit seinem Kumpel dann im Zoom-Call, den er dann ne, in Portugal zum Beispiel kennengelernt hat. Aber sie haben ja feste Freunde, nur nicht so, wie man das vielleicht in Deutschland kennt, dass sie jeden Tag die gleichen Leute treffen, sondern ihre Freunde treffen sie dann vielleicht 2, 3 Monate im Jahr intensiv und dann wieder ein halbes Jahr nicht, aber man trifft sich wieder. Also trotzdem sind es deren Freunde. Das ist auch nochmal so ein Thema, was ich oft gefragt werde einfach.
Ja, Freundschaften.
Und, genau, genau. Und ich kann nur sagen, wir genießen das aktuell noch. Also wir haben den Winter jetzt in Schweden in einem Haus verbracht. Da hatten wir ja alle mal mehr Raum. Ne? Wir hatten wirklich ein relativ großes Haus, die Kinder hatten ein eigenes Kinderzimmer. Wir hingen trotzdem alle immer in der Küche zusammen rum. Und haben nach 3 Monaten, also wir waren keine 6, ganz so 5,5 Monate waren es, glaube ich, in Schweden, nach 3 Monaten gesagt, so jetzt, nee, doch nicht. Also weil wir haben für uns tatsächlich getestet, ob Schweden vielleicht ein Land wäre, in das wir auswandern würden. Schule wusste ich, okay, ist Schulpflicht.
Und warum nicht? Das interessiert mich jetzt sehr.
Wir haben extra
auch sehr romantisiert.
Genau, wir haben extra den Winter gewählt, weil wenn der Sommer ist das schön, das wussten wir. Es war auch schön, wir waren relativ weit im Norden und ich wusste, wenn, dann will ich relativ weit nach oben, weil da ist es noch sehr, ja, wenig besiedelt und auch die Natur ist da unglaublich schön. Aber es war dann schon so, dass wir gemerkt haben, okay, der Winter ist halt sehr dunkel, es ist sehr kalt. Wir sind keine Wintermenschen, haben wir für uns dann doch feststellen dürfen. Also wir könnten da nicht für immer leben, weil der Winter ist auch sehr lang. Also der geht ja wirklich von Oktober bis jetzt noch, sozusagen. Ja. Und das wäre nichts zum Leben für uns, haben wir festgestellt. Klar, es ist sehr schön in Schweden und wir lieben Schweden auch. Und man kriegt da unglaublich günstig Häuser, so ist es nicht. Aber zum Auswandern und zum Leben und dann noch die Schulpflicht, dann hat man natürlich, wenn man da ein paar Monate ist, auch ein paar Sachen nochmal aus einer anderen Perspektive mitbekommen, die du als Tourist ja niemals sehen kannst. Und da hat uns dann vieles auch nicht mehr gefallen, dass wir gesagt haben, so nee, das ist es nicht. Aber es war mal spannend, auch für uns 6 Monate in einem Haus zu sein und zu merken, okay, wir vermissen das Wohnmobil.
Ja. Okay, spannend, ja. Du hast ja vorhin, haben wir darüber gesprochen, dass viele Themen sich, sag ich mal, durch den verengten, verdichteten Raum eines Wohnmobils zeigen, die vielleicht vorher schon da gewesen sind, aber durch dieses Zusammensein, enger Zusammensein, sich vielleicht schneller zeigen oder direkter zeigen. Ich kann das ja ein bisschen nachvollziehen. Wir waren auch ein bisschen im Wohnmobil unterwegs, nicht so lange wie ihr natürlich. Aber wir haben 3 Jahre im Tiny House gelebt, was wahrscheinlich Luxus ist gegen, ich sag mal, gegen Camper. Dennoch auf engem Raum, mit wenig oder gar keiner Privatsphäre. Und mich interessiert natürlich sehr, wie schafft ihr es als Paar? Ich glaube ja, man muss ein verdammt gutes Team werden, um so ein Leben möglich zu machen als Familie. Wie schafft ihr es, euch bewusst Raum füreinander zu nehmen oder auch mal alleine zu sein?
Ja, das ist, anfangs war das viel, viel seltener der Fall, als die Kinder so klein waren. Da ging das eigentlich kaum. Aber dann haben wir uns auch immer wieder bewusst gemacht, dass wir in der Wohnung vorher, als die Kinder eben so klein waren, diese Zeit auch nicht wirklich hatten. Also ich bin ganz oft mit den Kindern dann abends eingeschlafen, auch noch in der Wohnung, aber das war dann auch das erste Jahr im Camper noch der Fall, bei der Einschlafbegleitung. Ich bin der Jüngere hat bis 2 war oder so nicht richtig durchgeschlafen und ich war sowieso abends dann total müde und habe mit denen oben im Alkoven dann auch immer geschlafen. Und ich glaube einfach, das haben wir jetzt auch wieder im Schwedenhaus gemerkt, das ist nicht anders. Also wir mussten auch im Schwedenhaus wirklich bewusst Zeit füreinander suchen, auch am Abend dann noch die Kraft aufbringen, zu sagen, so, wir unterhalten uns jetzt, wir setzen uns auf die Couch, wir machen den Fernseher nicht an oder halt nehmen nicht das Handy in die Hand oder solche Sachen. Das ist im Camper eigentlich nicht anders, tatsächlich nicht. Und hier ist halt das Schöne, dass wir, gerade wenn wir jetzt nicht im Winter oder jetzt so, ne, das Wetter halt nicht schlecht ist, sondern halt eben warm ist, man eine warme Sommerabende hat, man auch noch draußen vorm Camper sitzt, man nochmal die Sonnenuntergänge ganz anders für sich genießen kann. Man meistens natürlich, wenn es gut läuft, am Meer steht. Also wir lieben halt die Atlantikküste auch sehr. Und dann ist man nochmal ganz anders auch connected mit der Natur und automatisch auch fühlt man sich besser, ist halt freier. Also das ist so ein besseres Lebensgefühl. Und dann kommt das automatisch, dass man halt Lust hat, draußen zusammen noch einen Wein zu trinken. Und dann schlafen die Kinder ja in der Regel auch. Also wir haben da auch immer drauf geachtet, dass unsere Kinder früh ins Bett gehen, in Anführungszeichen, auch heute noch. Also das ist schon etwas, dass wir sagen, so ab 8 sind sie im Bett und sie dürfen noch lesen. Aber dann ist so ein bisschen unsere Zeit, ja. Manchmal auch ehrlicherweise zum Arbeiten natürlich. Also das ist auch oft einfach die Zeit, wo wir dann noch arbeiten. Aber wir uns auch trotzdem dann auch bewusst machen müssen, okay, heute mal nicht arbeiten, heute gehen wir mal raus oder setzen uns zusammen oder schauen auch mal gemeinsam einen Film oder so. Also das ist, wie gesagt, jetzt war es in den 6 Monaten Schweden nicht anders tatsächlich. Das ist ganz spannend.
Und vermisst ihr sowas so wie eine Date Night? Also, dass ihr so mal gesagt, wir gehen jetzt mal zu zweit schön essen oder ins Kino, weil das ist ja eigentlich nicht möglich, oder?
Das ist das Einzige tatsächlich, gerade so Kino und Essen gehen. Und wir waren jetzt ja 3 Monate in Deutschland Und wir haben es, weil wir aber auch wirklich ein bisschen Stress hatten mit der Buchveröffentlichung und so weiter, zu wenig ausgenutzt, aber das ist so die Möglichkeit. Wir sind ja immer mal in Deutschland für Heimatbesuch, Besuch meiner Eltern, meine Geschwister oder auch Jonas Familie. Und da machen wir das dann mal tatsächlich. Da gehe ich dann auch mit den Kindern ins Kino, weil für die ist das halt auch cooler, einen deutschen Film zu gucken. Genau. Ja, das holen wir dann in Deutschland meistens nach. Genau, ja.
Du hast gerade erzählt, ihr liebt die Atlantikküste. Gibt es Lieblingsorte jetzt, die ihr in den letzten 6 Jahren für euch entdeckt habt? Schweden, hast du gesagt, ist auf jeden Fall ein Ort, den ihr sehr, sehr mögt, vielleicht eher im Sommer. Gibt es für euch so Lieblingsorte, wo es euch immer wieder hinzieht?
Am Atlantik tatsächlich Nordspanien, Galicien und Pantines. Aber ich muss dazu sagen, Jonas ist leidenschaftlicher Surfer und die Kinder mittlerweile auch. Und dadurch sind wir halt sowieso immer irgendwie am Atlantik. Und wir lieben alle Südfrankreich unten, die Küste, Galicien, aber auch unten die Algarve von Portugal. Das sind so die Points, glaube ich. Das würde jetzt Jonas unterschreiben. Genau. Das waren wir auch immer am meisten tatsächlich. Also Südfrankreich, Nordspanien und im Süden von Portugal.
Und gibt es für euch auch die Idee oder dass ihr nochmal das ausprobiert und sagen, wie vielleicht probieren wir doch nochmal sesshaft zu werden? Irgendwo am Atlantik zum Beispiel?
Ja, also wir wissen jetzt nach Schweden, dass wenn wir sesshaft werden in Europa, dann auf jeden Fall safe nur am Atlantik. Also dann ist, also Frankreich eher weniger, dann Nordspanien, da ist es einfach das Wetter. Es ist wirklich nicht einfach mit dem Regen dort. Es ist einfach schwierig. Gerade die Winter sind sehr, sehr verregnet.
Ja.
Und immer wieder hat sich dann auch für uns so oft Portugal rauskristallisiert. Ja, wir sind noch nicht, also wir wollen auf jeden Fall sesshaft werden. Das steht fest. Weil es geht auch mit den Kindern nicht immer. Also jetzt mit 10 geht's noch, aber ich denke, so spätestens in 1-2 Jahren müssen wir mal schauen, dass wir dann sesshaft werden. Wir überlegen noch mal eine größere Reise außerhalb von Portugal zu machen. Tatsächlich liebäugeln wir mit der Panamericana noch gerade. Aber spätestens danach dann würden wir sesshaft werden wollen. Das ist so der Deal gerade. Weil wir in Europa sind.
Sag mal Bescheid.
Wenn ja, gerne, klar.
Gegen sein solltet.
Ja, machen wir.
Kaffee.
Also ich denke mal, Portugal wird auf jeden Fall nochmal drin sein, vielleicht sogar dieses Jahr.
Cool. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf die innere Reise zurückkommen. Was würdest du sagen, und ihr seid ja jetzt schon sehr lange unterwegs, was würdest du sagen, was du wirklich über dich selber gelernt hast innerhalb dieser 6 Jahre?
Über mich selber? Dass ich schon, also ich hatte ein unglaublich großes Thema mit der Angst vor Ablehnung im Außen. Das war so mein Thema, glaube ich. Das große Thema, womit ich echt, also wirklich lange, lange, wo ich auch heute immer noch manchmal merke, okay, es kommt wieder hoch, aber jetzt schon ganz anders damit umgehen kann. Und da durfte ich einfach lernen, dass mein Selbstwert nicht davon abhängt, was im Außen jemand denkt oder sagt. Also das war eins der größten Learnings für mich. Und das hat dann erst dazu geführt, dass ich überhaupt mit meiner spirituellen Gabe oder mit dem, was ich weiß für mich selber, dass ich mich getraut habe, damit rauszugehen. Das hat ja unglaublich lange gedauert, wenn ich lange, lange Angst hatte. Ich habe immer gedacht, okay, wer bin ich denn, dass ich den Leuten erzählen kann, ich habe vielleicht doch die Gabe des medialen Heilens zum Beispiel. Dass ich das jetzt hier so sage, das hat fast 10 Jahre gedauert, vielleicht sogar länger insgesamt. Und das war der Prozess, dass ich wirklich hier jetzt sitzen kann oder egal wo und dann einfach dazu stehen kann, was ich für mich weiß, wer ich bin. Also zu wissen, wer bin ich und was ist vielleicht auch so ein bisschen mein Ding in dieser Welt, in diesem Leben, was ist meine Aufgabe und dazu auch zu stehen. Gewusst habe ich es vielleicht schon immer ein bisschen, aber ich habe mich nie getraut, es auszusprechen, weil ich immer diese Angst vor Ablehnung hatte. Mhm. Und das durfte ich ablegen in den letzten Jahren. Das war so das größte Learning, ja.
Was glaubst du, wer du geworden bist durch diese 6 Jahre? Also zum einen hast du gesagt, okay, du vertraust dir mehr, du traust dich mehr, dich zu zeigen. Aber wie würdest du sagen, ist die Jasmin anders, wenn wir die Jasmin vor 6 Jahren treffen, zu der, die jetzt hier heute sitzt?
Tatsächlich bin ich ruhiger geworden und viel mehr in mir gesettelt, also gefestigt. Ich war früher sehr laut und immer im Außen so sehr präsent. Man hatte mich auch oft wahrscheinlich so wahrgenommen, eher als die witzige Laute, aber das war halt, na, nur der Selbstschutz so nach außen. Und dadurch, dass ich das halt ablegen durfte, bin ich jetzt viel, viel ruhiger geworden und viel zentrierter in mir. Und das merke ich immer, wenn ich dann aus Deutschland komme, wenn wir wieder zurückkommen, dass dann ich oft dann zu hören bekomme, was ist los mit dir? Du bist ja gar nicht mehr so wie früher. Warum bist du denn so ruhig? Und dann denke ich mir, ja, weil ich eben nicht mehr diese Maske tragen muss, die vielleicht irgendwie mich nach außen hin so zeigt, damit ich so von mir ablenke oder ja, mein Selbstschutz quasi, mein Zaun, den ich mir errichtet habe, den brauche ich nicht mehr, weil ich weiß jetzt, wer ich bin. Und das lässt einen, glaube ich, sehr in sich ruhen. Und das habe ich mittlerweile. Da sind noch Themen, das ist nicht die Frage, aber zumindest muss ich ihn nicht mehr, oder habe ich nicht mehr das Bedürfnis, mich zu schützen, so. Sondern dadurch, dass ich jetzt weiß, wer ich bin und es zeigen kann, und auch wenn jemand mich jetzt von außen vielleicht auslachen würde oder sagen würde, ja, du spinnst doch, würde es mich nicht mehr so treffen. Das hat es aber noch vor ein paar Jahren. Da hätte es mich das total verunsichert. Und ich hätte mich zurückgezogen, hätte gedacht, oh nein, ich wusste, das war keine gute Idee. So halt, ne? So sehr, sehr unsicher. Ich hatte eine unfassbar große Unsicherheit, die ich aber nach außen hin immer überspielt habe. Deswegen haben die Menschen im Außen das niemals gedacht, was ich aber eigentlich war. Also so ein typisches Bild eigentlich, das kennt man ja auch. Ja.
Du wirkst sehr dass du sehr in Harmonie bist mit eurem Weg und sehr, sehr dahinter stehst und sehr zufrieden bist auch mit dieser Wahl, dieses Leben gewählt zu haben. Was sind so Momente im Alltag, die das für dich ja immer wieder lebenswert machen, dieses Leben, wo du sagst, da geht mein Herz auf und es bestätigt eigentlich auch immer wieder für dich diese Wahl, diese Art, euer Leben zu gestalten?
Das war jetzt erst gestern, wir sind ja gestern erst wieder losgefahren und wir waren alle voller Vorfreude, das Wohnmobil zu packen, wieder alles clean zu machen und einfach dieses Gefühl loszufahren, ist bei uns allen so ein richtiges kleines Freudenfeuer und wir sind alle total, zum Glück, ne, auch die Kinder, also zum Glück machen ja alle mit, total happy und aufgeregt und freuen uns und besprechen dann abends, wo wir langfahren. Wir fragen natürlich die Kinder immer, was wollt ihr sehen? Die und die Möglichkeiten haben wir. Wollt ihr eher in ein Naturschutzgebiet? Wollen wir mal eine Stadt besichtigen? Sowas halt. Dann dürfen die natürlich auch sagen, hey, wir wollen aber mal zum Skatepark und alles Mögliche. Und dann halt wieder als Familie so abends alleine in diesem kleinen Wohnmobil zu sitzen und diese Sachen zu besprechen oder auch überhaupt zu fragen, hey, wie geht's dir? Und so, dass wir diese Ruhe haben und diese Zeit. Also wir sind zwar irgendwie total eng, aber trotzdem haben wir auch dadurch die Möglichkeit, wirklich uns auch auf tiefgehenderer Ebene zu unterhalten, auch mittlerweile mit den Kindern, die sind jetzt ja alt genug. Das ist schon eine große Qualität, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, weil ich das jetzt in Deutschland in den Monaten halt auch anders wahrgenommen habe und beobachten durfte. Und das gibt mir dann wieder das Gefühl von, okay, das ist für uns auf jeden Fall der richtige Weg. Weil ich weiß ja auch, wie sensibel meine Kinder sind. Und auch jetzt beobachte ich das ja durch die Online-Schule, dass ich glaube, dass das auch auf jeden Fall für sie der richtige Weg war, in diesen langsamen Steps. Gerade mein Großer ist unglaublich sensibel.
Du hast ein Buch geschrieben, Trust and Breath oder Trust and Breathe.
Breathe, ja.
Für wen ist dieses Buch geeignet, würdest du sagen? Du hast mir es ja zukommen lassen und ich hatte auch ein bisschen Zeit darin zu lesen. Es ist wirklich so, es macht so Lust, finde ich, so loszufahren. Also man kriegt so ein bisschen Lust, Abenteuerlust. Erzähl doch noch mal kurz, was hier zum Ende unseres Gesprächs über das Buch, wenn jemand mehr über deine Geschichte und deine Botschaft, deine Erfahrungen lesen möchte.
Ja, gerne. Also in dem Buch schreibe ich tatsächlich über meine eigene Geschichte. Also ich nehme den Leser und die Leserin mit auf meine innere Heilungsreise, aber auch auf den äußeren Prozess. Von dem Gedanken, dass ich zum Zirkus wollte, bis hin, dass ich vor 2023 ja auch den Jakobsweg gelaufen bin und jetzt bis zum Nordkap, letztes Jahr sind wir bis zum Nordkap gefahren. Da endete auch so ein bisschen meine innere Reise. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, ich stand dann da und da hat sich so ein Kreis geschlossen. Und das ist so ein bisschen der ganze Weg. Aber was mir wichtig war, dass ich nicht nur über mich erzähle, sondern Also mir war wirklich wichtig, dass jemand, der dieses Buch liest, am Ende nicht denkt, okay, dann hat sie ja jetzt ein tolles Leben und dann hat sie ihr Ding gefunden und macht ihr Ding und toll. Das ist sicherlich auch inspirierend. Aber mir war trotzdem wichtig, dass jeder da drin auch so ein bisschen sich selbst wiederfindet und eigene Anhaltspunkte für sein eigenes Leben irgendwie reflektieren kann. Also vor allen Dingen, weil ich möchte nicht zeigen oder sagen, hey, das ist das, so muss es sein. Also es kann ja nicht jeder losfahren und sagen, so, ich lebe jetzt im Wohnmobil. Das ist erstmal gar nicht für jeden was. Und es macht ja auch nicht jeden so glücklich, wie es mich glücklich macht. Sondern dass halt jeder so ein eigenes individuelles Ding hat, was er halt im Leben finden darf und sich erlauben darf zu leben. Und da versuche ich schon dann den Leser und die Leserin so ein bisschen an die Hand zu nehmen, ihr eigenes Ding zu finden. Und jeder, der vielleicht das Gefühl hat, hey, ich bin bereit, das zu finden und ich brauche da ein paar Anhaltspunkte oder ich habe vielleicht doch auch Lust, mit dem Wohnmobil loszufahren oder eigentlich weiß ich, was ich will, aber ich traue mich nur noch nicht. Da ist, glaube ich, das Buch auch auf jeden Fall das Richtige. Okay. Oder da gibt einem wahrscheinlich so ein paar gute Inspiration, Reflexion. Ich habe ja auch die Leitmethode im Laufe dieser ganzen Jahre entwickelt und die ist auch in dem Buch drin. Da nehme ich den Leser mit, dass ich halt sage, okay, Leid steht ja für, also Leid, und dann die Buchstaben stehen immer für Liebe, Inschau, Gelassenheit, Heilung, Transformation. Und das ist das, woran ich mich immer halte, wenn ich merke, okay, ich habe ein Thema, das sich zeigt, wie gehe ich damit um? Erstmal mit Selbstliebe, mit Selbstannahme. Und dann komme ich in die Innenschau, darf ich nach innen blicken, dann in meine Gelassenheit und über die Heilung, dann erst in die Transformation. Und das ist etwas, was, glaube ich, jeder für sich anwenden kann, der gar nicht so tief in dieser spirituellen Sache drin ist. Also man muss jetzt nicht total schon sich Ewigkeiten mit Spiritualität beschäftigt haben, um die Leitmethode für sich anwenden zu können, sondern mir war wichtig, dass man jeden Menschen abholt, egal wo er gerade steht, auch mit seinem Bewusstsein. Und jeder da was mit anfangen kann. Also dieses Buch ist quasi für Menschen, die vielleicht sich noch nie mit Spiritualität beschäftigt haben und einfach sich nur fragen, hey, ich habe Bock, dass ich vielleicht in meinem Leben finde, was ich eigentlich suche, aber vielleicht weiß ich gar nicht, was ich suche, aber ich weiß, da ist mehr, was auf mich wartet. Und gleichzeitig auch für Menschen, die sich schon länger mit tieferer Spiritualität beschäftigen. Also das ist, genau.
Ja, du bringst in dem Buch ja schön so diese äußere Reise mit der inneren Reise zusammen, ja, und dass die auch Hand in Hand gehen. Ja, danke, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in deinem Buch. Wir werden das natürlich hier verlinken unter dem Podcast und für alle, die Lust haben, auf eine schöne Reise mit dir. Und zum Abschluss dieses Podcasts, was würdest du gerne, wenn du dir jetzt vorstellst, hier sitzen ganz, ganz viele Menschen in diesem Raum, was ihr de facto tun, während sie uns zuhören, was würdest du diesen Menschen gerne sagen oder mitgeben? Was wäre so deine Botschaft, die du ihnen gerne vielleicht mitgeben möchtest?
Sagen, dass wir oder jeder Mensch sich erlauben darf, wirklich sein inneres Licht zu finden, also seine innere Leidenschaft zu finden, das, was einen wirklich so zur Freude bewegt, also die innere Freude, so kann man es ja auch sagen, zu finden und diese nach außen zu tragen. Also, dass wir uns das endlich erlauben dürfen, wirklich nach unserer Freude zu leben, unserer Freude zu folgen und die in die Welt tragen zu dürfen. Weil ich glaube, wenn wir das alle tun würden und anfangen, halt nicht mehr nur im Außen uns zu identifizieren, sondern mit uns selbst, also mehr Innenschau zu betreiben, und dann unser eigenes Licht finden und das nach außen tragen, dann wird das unglaublich viel verändern und könnte sehr viel verändern. Und dass wir auch vielleicht dann verstehen, dass wir alle genau deshalb schon eine sehr große Verantwortung auch tragen und gar nicht oder wegkommen dürfen von dem, ach, was soll ich denn schon als einzelne Person bewirken? Sondern verstehen, dass jeder dieses Licht in sich hat und nach außen tragen darf. Und jeder dann auch einen großen Impact hat. Also es ist ja echt auch schon mit meinen Familienmitgliedern und so weiter. Also ich habe selbst erlebt, was dadurch, dass wir diesen Weg gegangen sind und am Anfang alle gesagt haben, das könnt ihr doch nicht machen, und ich bin diesem inneren Impuls, dieser inneren Freude trotzdem gefolgt, was ich jetzt bewirkt habe. Also meine Eltern haben heute ein Wohnmobil und reisen. So, das hätten die nie gemacht. Das heißt nicht, aber ich wusste, die sind ja auch eigentlich so eine Reiseseelen, die hatten nur immer Angst davor. Das ist so ein Thema. Die waren die größten ich sag mal, lautesten Menschen, die gesagt haben, kannst du doch nicht machen. Und heute sehen sie, wie sich meine Kinder entwickelt haben und sind eigentlich froh darüber, dass wir es gemacht haben. Also es ist eigentlich schon, also man merkt, wenn man das macht, dass sich ganz schön viel in seinem Umfeld auch verändert.
Ja, vielen Dank, Jasmin, für deine Inspiration, für dein Mutmachen auch durch die Art und Weise, wie ihr euer Leben lebt. Toll, dass ihr euch traut, sage ich dir.
Dankeschön.
auch wenn wenige es sagen, ja. Ich kann mir vorstellen, was es bedeutet und finde das immer wieder inspirierend, Menschen wie euch zu begegnen, die ein unkonventionelles Leben wählen, ein unbequemes Leben wählen, ein abenteuerliches Leben wählen. Und ich fand es sehr erfrischend und inspirierend, ein bisschen einzutauchen in euren Alltag, in euer Leben. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke an alle, die zugehört haben. Und gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss sagen möchtest?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat unglaublich viel Freude bereitet. Und ja, ich liebe es halt selbst, mit so inspirierenden Menschen auch zu sprechen. Also das ist ja, kann ich ja nur zurückgeben. Und ich glaube, oder ich hoffe auch, dass eben durch solche Gespräche andere Menschen sich angesprochen fühlen und denken, hey, warte mal, so, da könnte ich ja vielleicht auch mal bei mir schauen. Was ist denn da, was ich ja in mir noch habe, was ich nach außen tragen darf?
Ja, vielen, vielen Dank, Jasmin. Und ganz viel Liebe zu euch nach Magdeburg, wo ihr jetzt gerade seid.
Danke.
Viel Glück, viel Segen und Schutz für eure Reise jetzt durch Albanien und nach Griechenland. Und vielleicht sehen wir uns ja ganz bald hier in Portugal. Ich würde mich freuen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist wahrscheinlich tatsächlich.
Cool. Gut, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du hier warst und ich freue mich auf die nächste Folge hier wieder im Podcast Remember Who You Are.